Die Botschaft, Gottes Wort fordert totale Trennung vom Unglauben, wurde am 21.01.1964 im Ramada Inn Hotel in Phoenix, Arizona gepredigt. Ich habe hier ein paar Schriftstellen für meinen Text herausgeschrieben, wenn ich es einen Text nennen kann. Ich wüsste nicht, ob ich es einen Text nennen könnte oder nicht, aber einfach nur für einen Text möchte ich diesen Gedanken nehmen. Gottes Wort fordert eine totale Trennung vom Unglauben. Und jetzt möchte ich dazu aus der Bibel lesen, in dem ersten Buch Moses, dem 13. Kapitel, von 1. Moses, und wir wollen mit dem 5. Vers zu lesen beginnen. Ich liebe einfach das Wort zu lesen, denn das, was ich sage, könnte versagen, weil es von einem Menschen kommt. Aber wenn ich einfach dieses Wort lese, ist es das, was er sagt und kann nicht versagen. Deshalb weiß ich, dass dabei etwas Gutes herauskommt, wenn wir nicht mehr tun, als wie einfach sein Wort zu lesen. Wir beginnen mit dem 5. Vers aus dem 13. Kapitel. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beisammen wohnen, und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor Gott Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten Gottes, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Lande Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene, und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor Gott. Und Gott sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden, gegen Süden, gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen ewig. Nun, der Gedanke ist, dass Gottes Wort eine totale Trennung fordert. Wir erkennen das nur, wenn wir das Wort lesen und sehen, wie sich das Wort selbst manifestiert. Am Anfang, in 1. Mose 1,3, sehen wir das. Da war Finsternis über der Erde, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser und sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott trennte Licht von der Finsternis. So begann das Wort Gottes, das Licht von der Finsternis zu trennen, wie es am Anfang war. So bleibt es auch bis auf diesen Tag. So wie ich gestern Abend über Jesus sagte: Als er erst 12 Jahre alt war, seine Mutter, welche von manchen Leuten als Mutter Gottes bezeichnet wird, machte da einen Fehler, indem diese Mutter dann sagte: Dein Vater und ich haben dich mit Tränen gesucht. Und ganz schnell, weil er das Wort war, sprach er: Weißt du nicht, dass ich in meines Vaters sein muss? Seht ihr, sie machte ihn zum Sohn Josefs, aber er war nicht der Sohn von Josef. Wenn er der Sohn Josefs gewesen wäre, dann wäre er bei ihm gewesen, aber er war mit dem Vater zusammen, bei seiner Sache. So wird das Wort immer korrigiert und ist immer richtig, und das Wort wird immer jeden Fehler korrigieren. Nun, als die Erde, Gott wollte etwas aus der Erde machen, und sie befand sich in totaler Finsternis. Der Geist Gottes sprach es aus und sagte, es werde Licht, und er trennte das Licht von der Finsternis. Und seitdem ist es immer so geschehen, dass das Licht von der Finsternis getrennt wurde. Gottes Wort hat am Anfang auch das Wasser von dem Land getrennt. Gott sprach, und das Wasser wurde vom Land getrennt. Er hatte einen Grund dafür. Gott spricht niemals ein Wort aus, ohne dass er einen Grund dafür hat, das Wort zu sprechen. Er ist nicht so wie du und ich, dass wir einfach oder besonders ich selbst, der ich so viele törichte Dinge spreche. Gott spricht jedes Wort mit einer Bedeutung dahinter und etwas, was er zu erreichen versucht und was er durch sein Wort erreichen wird. Es wird ganz genau das ausrichten, was er gesagt hat, dass es geschehen wird. Nun, wenn Gott sagte, es werde Licht, und es dann kein Licht wurde, dann war es nicht Gott, der es gesagt hat. Versteht ihr? Wenn Gott irgendetwas sagt, dann muss er das bestätigen, was er sagt. Und wenn das Wort Gottes ein bestätigtes Wort ist, dann ist es Licht. Nun, das Wort selbst ist kein Licht, bis es ein bestätigtes Licht ist. Wenn Gott sprach, es werde Licht, und es dann kein Licht geworden wäre, dann wäre es nicht das Wort Gottes gewesen. Aber als das Licht auf die Erde kam, zeigte es, dass das Wort bestätigt war, und das war das Licht. Heutzutage, wenn Gott eine Verheißung gemacht hat, und wenn diese Verheißung bestätigt ist, dann ist das Licht. Das ist das Licht von dem Tag, wenn das Wort bestätigt ist, wenn das Wort für die Stunde bestätigt ist. Dann wollte Gott eine Erde haben, auf der er Vegetation wachsen lassen konnte. Und er wollte Menschen auf der Erde haben. Und dann sprach er und trennte das Wasser vom Meer. Dann trennte er im ersten Buch Moses auch das Leben vom Tod. Nun, wenn wir das Wort Gottes glauben, dann ist es das Wort des Lebens für uns. Aber wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen, dann bedeutet es den Tod für uns. Denn wenn Gott gesprochen hat, wer kann es dann ableugnen? Versteht ihr? Wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen, dann wird es den Tod für uns bedeuten, genauso wie bei Eva. Eva stellte einen kleinen Teil von Gottes Wort in Frage und was bewirkte das? Es verursachte alle diese Schwierigkeiten, welche wir haben. Wenn sie nur weiter hinter dem Wort gestanden hätte, beschützt hinter dem Wort der ganzen Waffenrüstung Gottes und es nicht angezweifelt hätte, dann wäre es niemals in der Weise passiert. Es wäre niemals in dieser Weise geschehen, aber ihr seht, dass der Tod hervorkam. Dann schaffte Gott eine Versöhnung dafür, indem er uns gnädig war, nahm er einen ersatzweisen Tod für ihren Tod an. In dem Garten von Eden trennte er auch das Leben vom Tod. Und er tat es durch sein Wort. Heutzutage tut er dieselbe Sache. Als wir in der größten Finsternis waren, so wie ich am Sonntag darüber sprach, es war Dunkelheit über dem Land und über den Menschen und größte Finsternis. Inmitten von all diesem spricht er immer noch sein Wort des Lebens zu denen, die es glauben möchten. Jetzt sehen wir, dass wenn Jesus hat uns fortwährend gesagt, dass es da eine Trennung gibt. Wir sehen, dass die letzte Sache, welche der menschlichen Rasse hervorgesagt worden ist, dass dort eine endgültige Trennung sein wird vor dem großen endgültigen Tag, wenn wir in die Gegenwart Gottes hinaufsteigen. Er wird die Schafe von den Ziegen trennen. Gott wird trennen und hat fortwährend getrennt. Und das ist es, was er heute Abend tut. Das ist es, was er tut. Ihr könnt es in jeder Versammlung sehen. Er trennt Glauben vom Unglauben. Er spricht und er verkündigt sich selbst denjenigen, die ihm glauben werden und Glauben in ihn haben. Jetzt sehen wir im vierten Buch Moses, dem sechsten Kapitel, einen Nasiräer-Ruf. Ein Ruf zum Nasiräer bedeutet, sich selbst von der ganzen Welt zu trennen für das Wort Gottes. Das ist die Berufung eines Nasiräers, getrennt zu sein. Wir sehen, dass Simson ein Nasiräer für den Herrn war und er war getrennt von durch ein Zeichen. Und dieses Zeichen war, dass er sein Haar lang tragen musste mit 7 Locken. Es war ein Zeichen der Trennung, dass er für einen Zweck berufen worden war. Ich will gar nicht erst damit anfangen, denn ich habe gesagt, ich würde nur ein paar Minuten lang sprechen, aber ich denke an die heutige Zeit, wenn wir sehen, wie unsere Schwestern langes Haar tragen, wie die Bibel es sagt, dass sie es tun sollen. Und ich denke, dass es das Zeichen eines Nasiräers ist, dass sie dem Herrn folgen wollen. Ich weiß, dass dieses sehr deutlich ist und ich möchte, dass jeder es versteht. Versteht ihr das? Denn es ist so. Es sieht so aus, als wenn jemand versucht, etwas zu tun, etwas zu halten, etwas, was Gott ihnen gesagt hat. Egal wie hoch der Preis ist, was die Welt draußen dazu sagt oder wie viele spotten, lachen oder kritisieren. Das macht einer Person, welche total von den Dingen der Welt getrennt ist, zu den Dingen Gottes hin, nichts aus. Sie werden dem Wort gehorchen und sich selbst von den Dingen der Welt trennen, weil das Wort sie trennt. Ich weiß, dass sie Kritik vertragen. Wenn ihr nicht kritisiert werden würdet, dann wäre da etwas verkehrt. Die Welt wird immer ihre eigenen Leute erkennen. Aber so wie ich es gesagt habe, Erinnert euch daran, dass die Kritik im Blick auf das Wort Gottes nur wachsende Schmerzen seiner Gnade sind. Es zeigt, dass ihr euch selbst getrennt habt, um ein Christ zu sein. So wie ein Christ handeln, wie einer leben und jedem Gebot Gottes zu gehorchen. Es ist der Schwur eines Nazireas, sich zu trennen. Ein Ruf von Gott, der dich von den Dingen der Welt trennt. Ich glaube heute Abend, dass jeder Mann, jede Frau, jeder Junge und jedes Mädchen vom Geist Gottes geboren sind. Nazireer für den Herrn sind. Denn sie haben sich selbst dieser Dinge getrennt, von den Sorgen der und was immer die Welt zu sagen hat. Ihr lebt in dieser Stadt, wo es große Schulen gibt. Wir sehen, dass unsere Nation einen höheren Bildungsstandard fordert, was auch in Ordnung ist. Da gibt es nichts dagegen zu sagen, aber diese Bildung kann euch keine Errettung geben. Ein Wissenschaftler kann ein Weizenkorn aufspalten und euch sagen, wie viele verschiedene Chemikalien darin sind, aber sie können das Leben darin nicht finden. Die Bildung kann euch etwas beibringen oder euch Mathematik beibringen, aber es kann euch die Geschichte lehren oder was sonst noch, aber es kann euch kein Licht bringen. Eure Bildung kann das nicht bewirken. Gott hat einen Weg, euch das Licht zu bringen. Das ist, wenn ihr bereit seid, euch selbst von allen Dingen der Welt zu trennen und von all den Sorgen der Welt und nur an Gottes verheißenem Wort zu hängen. Paulus war ein Nazireer für den Herrn. Er hatte sich von seiner orthodoxen Gemeinde getrennt für das Wort des lebendigen Gottes. Aaron war ein Nazireer für den Herrn. Er wurde aus der Mitte der Brüder getrennt, um die Geburtssteine zu tragen und der Hohepriester zu sein. Es ist eine totale Trennung. Wir sollten nie mehr in die Welt zurückgehen und auch nichts mehr mit der Welt zu tun haben, sondern nur an Gott hängen. Jesus kommt für eine Braut, eine Frau, eine Gemeinde, die von den Dingen und den Sorgen der Welt getrennt ist. Sie ist von der Mode dieses modernen Zeitalters, in dem wir leben, getrennt. Sie hat sich von den Sorgen und den Traditionen der Gemeinden getrennt. Sie ist nur für Gott abgesondert und Gott ist das Wort. Und so wie ein Ehemann und seine Frau eins sind, so wird die Braut und das Wort eins, weil das Wort durch die Braut lebt. Das ist es, wie es geschieht. Das ist ihr Zeugnis, das ist ihr Erkennungsmerkmal. Wenn ich einen Doktortitel hervorholen kann und euch mein Zeugnis von einer bestimmten Organisation zeigen kann, oder von einer Schule, dann würde diese Schule dieses Zeugnis anerkennen. Aber das einzige Zeugnis, welches ein Gläubiger hat, ist das Wort Gottes in ihm lebend und verkündet, dass Jesus Christus in der Person lebt. Das ist ein abgesonderter Nazireer für den Herrn, abgesondert für die Sache des Wortes. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, welches das Mark und den Knochen trennt und die Gedanken des Herzens unterscheidet. Das ist der Grund, dass Jesus die Menschen anschauen konnte und bemerkte, was sie dachten. Er war das Wort. Nun, der erste Adam, der in die Welt geboren wurde, oder nicht geboren, sondern von Gott geschaffen wurde, dieser erste Adam trennte sich selbst von dem Wort für seine Frau. Er hätte bei dem Wort bleiben können, wenn er es gewollt hätte, aber er trennte sich selbst von dem Wort, um bei seiner Frau zu bleiben. Das ist genau das, was das normale, fleischliche Gemeindemitglied heutzutage tut. Sie trennen sich selbst von dem wahren, lebendigen Wort, um an ihrer Gemeinde festzuhalten. Eva stellte das Wort in Frage, ob Gott einen bestrafen würde oder nicht. Satan brachte die Frage auf und Eva glaubte sie. Heutzutage stellt die Gemeinde das Wort in Frage. Ist er derselbe? Lebt er immer noch in seiner Gemeinde und vollbringt seine Zeichen und Wunder, die er tat, als er hier auf der Erde war? Was er uns doch so klar in Johannes 14,12 verheißen hat. Wer an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, die ich getan habe. Sogar größere wie ich wird er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie werden ihnen folgen. Die Frage der Menschen heutzutage ist, meint er das wirklich? Und wenn du das, was die Gemeinde sagt, meint er das wirklich, dann bringst du dich selber in diesen Zustand, wie Adam es tat, und schließlich dich selbst der Frau, die Gemeinde dieser Welt, an. Du trennst dich selbst von den Segnungen, die Gott für jeden Gläubigen verheißen hat, der sich selbst von der Welt trennen würde für das Wort. Nun, das ist die Wahrheit. Wir haben das Vorrecht gehabt, an dem Tag zu leben, wo wir das Wort Gottes gesehen haben, welches durch jedes Zeitalter hindurch bestimmt ist, damit gewisse Dinge geschehen. Und wenn dieses bestimmt ist, wundert sich manchmal ein Mensch, wie dieses geschieht. Professoren haben ihre eigene Idee darüber. Aber in diesem Zeitalter hat Gott immer seinen Propheten hervorgesandt. Das Wort des Herrn kommt zu den Propheten und bestätigt das Wort für diese Generation. Die Propheten waren immer Nazireer, von allem anderen getrennt, um dem Wort Gottes zu gehorchen. Erinnert ihr euch nicht an das, was Petrus und Johannes sagten? Ist es für uns recht, Menschen zu gehorchen oder Gott? Als sie dieses über das Erlebnis von Pfingsten befragten. Nun, der erste Mann, der sich selbst von dem Wort trennte, war der erste Adam, um mit seiner Frau zu gehen, welche in Frage stellte, ob Gott sein Wort halten würde oder nicht. Was für ein vollkommener Typ von dem lauwarmen, fleischlich gesinnten Gläubigen heutzutage, der immer noch an dem hängen möchte, was seine Tradition sagt, anstatt das zu nehmen, was das Wort sagt. Ein sehr guter, echter Typ darauf. Er sonderte sich für seine Frau ab. Der fleischliche Gläubige ist von dem Wort weg, für die Gemeinde abgesondert. Aber als der zweite Adam in dem Leib einer Frau geschaffen wurde und auf die Welt kam, war er ein Nazireer für das Wort Gottes. Er war abgesondert von der Welt für das Wort. Hebräer, das 7. Kapitel, der 26. Vers, sagt uns, dass die Priester fortwährend starben, aber dieser Jesus war heilig und abgesondert von den Sündern. Sünde ist Unglauben. Da wurde kein Unglaube in ihm gefunden, nirgendwo. Als er hier auf der Erde war, sagte er, wer kann mich wegen einer Sünde verurteilen? Sünde ist Unglaube. Wenn ich nicht genau das getan habe, was für dieses Zeitalter prophezeit war, wenn ich nicht den Anforderungen dessen begegnet bin, was der Messias tun sollte, dann glaubt mir nicht, durchforscht die Schrift, denn in ihnen denkt ihr ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, welche euch sagen, wer er ist. Denn es war seit dem Garten Eden prophezeit gewesen, dass da ein Erretter kommen würde. Der Prophet sagte, dass er von einer Jungfrau geboren würde, wie er Immanuel genannt werden würde, und er war auch der Rat, der Friedefürst, der mächtige Gott. Das ist der Grund, warum sie ihn anklagten, dass er sich selbst zu Gott machte. Er war Gott und er war der Friedefürst, der mächtige Gott und der ewige Vater. Geistlich gesprochen gibt es da keinen anderen Vater als wie ihn. Er ist der einzige Vater, der Vater von uns allen. Und wir sehen, dass er von allen Gläubigen der Vater ist, alle, die sein Wort glauben werden, denn er wurde vollkommen von der Gemeinde getrennt, von ihren Traditionen, von seiner Mutter und von der Welt, und er tat nur das, was dem Vater wohl gefiel. Er war eine andere Person wie Adam, egal was irgendjemand in Frage stellt, für ihn, das Wort, war es immer zuerst das Wort. Er bewies, dass dieses Wort richtig war. Als Satan versuchte es für ihn unwirksam zu machen und sagte, es steht geschrieben, er antwortete, ja, es steht ebenso geschrieben. Er widerstand Satan mit dem Wort, denn das war es, was er war, das Wort. In der Bibel, in Johannes, dem ersten Kapitel, heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist immer eine Verbindung mit dem gesprochenen Wort Gottes, Gottes Verheißung für den Tag. Und wenn es geschieht, ist es so ungewöhnlich, dass die Leute es kaum fassen können, weil wir so sehr mit unseren eigenen Formen und Ideen eingewickelt sind, dass es schwer für uns ist zu begreifen, was die Wahrheit ist. Ich denke sehr viel daran, was es für Josef bedeutete in den Tagen der Schwangerschaft von Maria, wo sie Mutter werden sollte. Josef liebte sie und er wollte glauben. Er war ein gerechter Mann, ein guter Mann, und er wollte die Geschichte glauben, welche Maria ihm erzählte. Aber da gab es immer noch eine Frage, wie, nun, sie ist eine gute Frau. Ohne Zweifel hatte Maria ihm den Besuch von Gabriel bei ihr erklärt und er war ein gerechter Mann in der Linie Davids. Doch sah es so aus, als wenn sie versuchte, ihn als ein Schutzschild zu benutzen, um ihre Schande wegzunehmen. Denn wenn sie mit ihm verlobt war und in diesem Zustand gesehen wurde, war das dasselbe wie Ehebruch. Das fünfte Buch Mose sagte es und so, und sie wären für diese Sache gesteinigt worden. Es sah so aus, als wenn sie ihn als ein Schutzschild gebrauchte. Und der Mann war ein guter Mann, ein gerechter Mann. Die Bibel sagt, dass er ein gerechter Mann war, aber ihr Fall war so ungewöhnlich, dass er es nicht begreifen konnte. Er schaut in ihr liebliches Gesicht und die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit, mit der sie die Geschichte erzählte. Sehr wahrscheinlich ging er nach Hause oder in sein Schreinergeschäft und sagte sich, ich kann einfach nicht glauben, dass sie mir etwas Falsches sagen würde, aber der Fall ist so ungewöhnlich. Wenn er doch nur die Schriften durchforscht hätte, dass eine Jungfrau empfangen soll. Seht, es war so ungewöhnlich für ihn, weil es außerhalb der Linie seines Denkens war, aber sie befand sich genau innerhalb der Schrift. Und so ist es heutzutage, Geschwister, dass die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus und in seinem verheißenen Wort für diese Stunde so ungewöhnlich ist, dass gute Menschen darüber stolpern. Es ist einfach zu ungewöhnlich. Sie geben zu, dass Tote auferweckt werden, Blinde sehend, Taube hören wurden und dass der Heilige Geist die Gedanken unterscheidet und Dinge voraussagt, die dann geschehen. Es hat auch nicht einmal versagt. Oh, sie können es nicht begreifen. Es ist so ungewöhnlich, dass sie sagen, nun, es ist Telepathie oder es ist ein böser Geist, genauso wie sie es damals taten. Die Ungewöhnlichkeit des Wortes Gottes. Aber wenn ein Mensch in die Welt geboren wird, ein Gläubiger, wird er ein Nazireer, wenn er sich selbst von allem trennt, was im Gegensatz zum Wort ist. Eine totale Trennung. Jesus sagte, ich bin gekommen, um Mann und Frau zu trennen, die Familie zu zerreißen. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir folgt, ist nicht würdig, mein genannt zu werden. Eine Trennung von allem, von der Gemeinde, von der Gesellschaft, von einem Glauben oder von der Familie oder allem, was zwischen dir und dem Glauben an das ganze Wort Gottes steht. Wenn deine Seele nicht jede Verheißung für diese Stunde mit einem Amen bestätigt, dann ist da irgendwo etwas verkehrt. Du benötigst eine Trennung. Jesus war das fleischgemachte Wort und er war vollständig von den Sündern getrennt, von Ungläubigen, so dass das Wort selbst vollständig floss und vollkommen durch ihn floss. Und dass er sagte, ich tue nichts, es sei denn, ich sehe es den Vater zuerst tun. Sie fragten wegen einiger Dinge und er antwortete, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und beachtet, alles, was er sagt, war vollkommen. Seine vollkommene Wahrheit hat immer die Wahrheit vom Irrtum getrennt. Ich möchte es noch einmal zitieren. Seine Mutter sagte, dein Vater und ich. Vor diesen Priestern hatte sie bereits bezeugt, dass er ein jungfräulich geborener Sohn war. Aber in den Augenblick ihrer Betrübtheit, wie konnte ein 12 Jahre alter Junge, von dem wir keine Aufzeichnung darüber besitzen, dass er jemals eine Schule besucht hat, wie konnte seine Intelligenz so groß sein, dass er mit den Priestern, welche so kluge und gebildete Männer waren, debattieren konnte? Und warum wurde sie, als sie diesen Josef seinen Vater nannte, schnell von dem Worte Gottes, er war abgesondert, er war das Wort und das Wort korrigierte den Irrtum? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das war nicht einfach nur dieser 12 Jahre alte Junge, das war das Wort Gottes, welches durch seinen kleinen Kindermund sprach, um den Irrtum zu korrigieren. Trennend, wie er es am Anfang tat. Dunkelheit vom Licht, eine Lüge von der Wahrheit, den Tod vom Leben, es ist eine Trennung. Das Wort fordert immer eine totale und vollständige Trennung ohne Rücksicht. Jesus sagte, jedes Menschenwort ist Lüge, aber mein Wort ist die Wahrheit. Durch all die Zeitalter hindurch ist diese selbe Sache geschehen. Es ist ein Getrenntwerden. Er trennt immer sein Volk vom Unglauben. Er tat es am Anfang und er tut es heute genauso. Jeder einzelne Prophet wurde vom Unglauben getrennt. Der Grund, dass sie das taten, ist, weil das Wort des Herrn zu ihnen kam. Nun, ich glaube, dass ich irgendwo eines Abends, vielleicht war es am Sonntag hier oder gestern Abend, dass ich darüber sprach, was das Wort Seher im Alten Testament bedeutete. Es bezeichnete einen Mann, einen Geistlichen, einen Mann, welcher die zukünftigen Ereignisse, die geschehen werden, voraussagt. Und wenn sie dann ganz genauso, ohne einen Fehler geschehen, so zustande kommen, wie es gesagt wurde, dann sagte Gott, hört diesem Mann zu oder hört auf ihn. fürchtet ihn, denn ich bin mit ihm. Dann hatte er die göttliche Auslegung des geschriebenen Wortes, denn das war sein Zeugnis der Anerkennung, dass er Gottes Prophet war und dass das Wort zu ihm kam. Das ist wahr. Nun, Trennung. Es trennte Jesaja von der Gemeindewelt. Es trennte Mose von der Gemeindewelt. Es trennte alle großen Propheten durch die Zeitalter hindurch von der Gemeindewelt. Denn sie hatten, es trennte Jesus von seinen Brüdern. Es trennte die Apostel von der Gemeinde, die es an jenem Tag gab, den Pharisäern, Sadduzäern, großen Männern, heiligen Männern, guten Männern, feinen Männern, demütigen Männern, Männern, welche mehr von der Frucht des Heiligen Geistes hatten, als wie das, was Jesus ausübte. Aber was war sein Zeugnis? Das Wort war mit ihm, das, welches für den Tag verheißen war, lebte durch ihn. Er sagte, wer von euch kann mich wegen einer Sünde willens verurteilen? Wer von euch kann sagen, dass das, was ich behauptet habe, nicht geschehen wäre? Er zeigte, dass er ein abgesonderter Nazirer für den Herrn war. Er war der Herr selbst im Fleisch. Abraham war auch eine von der Welt abgesonderte Person. Als Gott Abraham rief, war er 75 Jahre alt. Trenne dich von deiner Verwandtschaft und von allem Unglauben und komm heraus in eine Welt hinein, in welcher du noch nie gewandelt bist und unter einem Volk, das du noch nie zuvor gekannt hast. Komm heraus, trenne dich selbst von jedermann, der im Gegensatz zu dem ist, was du glaubst, damit du ein Nazirer für den Herrn bist. Denn er hatte eine Verheißung von einem Sohn. Er musste sich von seinem Vater trennen, von seiner Mutter und von seiner Verwandtschaft. Und was trennte ihn? Nicht, weil er ein guter Mann war, sondern weil er glaubte, dass Gott in der Lage war, die Verheißung zu halten, die er ihm gegeben hatte. Und 25 Jahre später war das Baby noch nicht da. Sarah war 90 Jahre alt und er 100. Als der Engel des Herrn besuchte, worauf Jesus Bezug nahm, dasselbe würde in den letzten Tagen wieder geschehen. Gott in einer menschlichen Gestalt setzte sich vor ihn hin und unterhielt sich. Und Sarah, beinahe 100 Jahre alt, war in dem Zelt hinter ihm und lachte, weil der Engel gesagt hatte, ich werde dich gemäß der Verheißung besuchen. Sie sagte, ich bin alt und sollte wiederum Vergnügen mit meinem Herrn haben, obwohl ich doch sehe, wie er alt ist. Und dieser Mann, welches Gott im Fleisch war, sagte, warum hat Sarah im Zelt gelacht? Nun, sie rannte hinaus und versuchte es abzuleugnen, aber er sagte, jawohl, du hast gelacht, weil sie nicht geglaubt hatte, dass das stimmen könnte. Nun beachtet, Jesus sagte, dass das wiederkommen würde. Wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Wieder würde der Geist Gottes auf sterbliches, menschliches Fleisch kommen. Dieser Mann aß Fleisch von einem Kalb, trank die Milch von einer Kuh und aß Butter und Brot in menschlichem Fleisch. Abraham sagte, dass er Elohim war. Gott manifestiert im Fleisch. Jesus verhieß, dass Gott vor seinem Kommen wiederum in menschlichem Fleisch manifestiert werden würde. Das ist der Heilige Geist. Da gibt es nur einen Gott, der sich selbst manifestiert und wiederum Lot von Abraham trennt. Lot wollte die Welt. Gott vernichtete seine Welt und trennte Abraham und Lot. Lot ist wiederum ein Typ auf einen fleischlichen Gläubigen, welcher nicht denkt, dass diese Dinge wahr sind. So ging er einfach nach Sodom hinunter. Er hatte nicht den richtigen Mumm, um durchzuhalten, wie wir es nennen würden. Und das, was richtig war, auch als richtig zu bezeichnen. Und das, was verkehrt war, als verkehrt. Und so ging er hinunter. All diese Gläubigen, wie wir es stundenlang weiter behandeln könnten, alle diese waren wie ein Haufen Wechselgeld aus einem Portemonnaie in der Hand Gottes. Du schüttelst einen Haufen Wechselgeld heraus und da gibt es Pfennige, Zweipfennigstücke, Fünfer, Groschen, 50er, Markstücke, alles Münzen. Nun, das ist, was die Welt ist in der Hand Gottes. Da gibt es einige Menschen, die gerade einen Pfennig wert sind. Und Gott kann sie nur in der Weise eines Pfennigs gebrauchen. Das ist alles, was sie kaufen können. Lehnt sie nicht ab. Wenn sie wirklich Wahrheit nicht glauben können, dann lehnt sie nicht ab und werft sie nicht hinaus und behauptet, dass sie nicht drinnen sind. Denn Gott benutzt manchmal Pfennige. Lot war nur ein Pfennig und Abraham war ein Markstück. Deswegen benötigt es 100 Lots, um einen Abraham daraus zu machen. 100 fleischliche Gläubige werden niemals in der Gegenwart von einem echten Christen stehen können, welcher von den fleischlichen Dingen der Welt getrennt ist und in Jesus Christus lebt, wo das Wort durch ihn fließen kann. Er kann nur den Wert eines Pfennigs angeben, das ist alles, was er hat. Ihr seht Menschen, welche sagen, ich glaube nicht an Heilung, ich glaube nicht an diese Dinge. Erkennt einfach, dass es nur ein Pfennig ist, aber lasst ihn in Ruhe, versteht ihr? Nur einen Pfennig wert und so ist das alles, was er kaufen kann. Haltet ihn nicht auf, lasst ihn einfach in Ruhe. Denkt daran, das ist alles, wie weit er gehen kann. Josef, er war von seinen Brüdern getrennt. Ja, ich meine das kaum in der Weise, wie ich es gesagt habe, seht ihr? Ich meine, wenn es einfach sagt, nun, ich gehöre zu diesem und das ist, was wir glauben. Es ist einfach nur ein Pfennig. Geh vorwärts und sieh, dass er nur ein Pfennig ist. Sprecht gut, der Herr segne dich, mein Bruder. Seht, er besteht aus Kupfer. Er kann niemals Silber sein. Das ist alles und deshalb lasst ihn vorwärts gehen. Gott kann ihn gebrauchen. Oh, er gebraucht ihn. Ich würde ihn lieber dort unten in einer Gemeinde sehen, als in der Ecke von einer Kneipe. Ihr nicht auch? Sicherlich. Deswegen lass es einfach gehen. Gott kann es trotzdem gebrauchen. Vielleicht nicht so sehr, aber er wird das benutzen, was er benutzen kann. So viel, wie sie sich von ihm gebrauchen lassen. Das ist ein wenig eine raue Art, etwas zum Ausdruck zu bringen, aber ich hoffe, dass ihr die Wahrheit von dem versteht, was ich damit meine, was es bedeutet. Versteht ihr das? Er kann nicht an die Unterscheidungsgabe und an die Kräfte Gottes, welche für diesen Tag verheißen sind, glauben. Jene Pharisäer konnten das auch nicht. Sie konnten nicht sehen, dass Jesus Gott war. Oh nein, du machst dich selbst zu Gott, als ein Mensch. Eines Tages stand er dort, nachdem er die Brotlaibe für sie vermehrt hatte und so weiter. Und er sagte, es sei denn, dass ihr das Brot des Lebens des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinkt, sonst habt ihr kein Leben in euch. Oh, ich kann mir vorstellen, dass sich seine Versammlung von ihm entfernte. Dieser Mann erwartet von uns, dass wir Kannibalen sind und das Fleisch von einem Menschen essen. Oh, das ist ja verrückt. Doktoren und Ärzte und so weiter. Der Mann ist verrückt, das ist alles. Der Priester hat recht, dieser Mann ist verrückt. Er will uns seinen Leib zu essen geben. Das ist alles, was er sagte. Aber die geistliche Gesinnung, vielleicht konnten sie es nicht verstehen. Diese Jünger wussten vielleicht nicht genau, was es bedeutete. Aber sie glaubten es dennoch. Denn woher kam es? Es kam von dem einen, von dem sie wussten, dass er der Sohn Gottes ist. Ich mag vielleicht nicht in der Lage sein, alles, was darin ist, zu verstehen, aber ich glaube es. Es ist Gottes Wort. Ich möchte mich selber von allem trennen, das im Gegensatz dazu ist. Ich habe versucht, in dieser Weise zu leben. Beachtet eine andere Gruppe, die 70, welche er berief. Eines Tages stand er da, unterhielt sich mit ihnen und sagte, der Sohn des Menschen wird in den Himmel hinaufgehen, von wo er gekommen ist. Sie sagten, dieser Mann, er hat uns zu dem Ort geführt, wo er geboren wurde. Wir kennen seine Mutter Maria, nun, wir kennen seine Brüder, wir kennen alle. Und dann wird dieser Mann, der Sohn des Menschen, kommt und geht in den Himmel, von woher er gekommen ist. Er kam von Bethlehem. Wie ist das dann geschehen? Seht, er sagte das in der Weise, versteht ihr? Und dann gingen sie nicht mehr mit ihm. Sie entfernten sich, sie sagten, ah, dieser Mann, wir wissen, dass da etwas verkehrt mit ihm ist. Jene Jünger saßen direkt dort, versteht ihr das? Sie glaubten, sie hatten das verheißene Wort für jenen Tag gesehen, bestätigt und sichtbar durch ihn. Wer konnte schöpfen als nur Gott selbst und konnte das Brot nehmen? Sie wussten, dass er der Sohn Gottes war, ob es in Rätseln war oder nicht, ob sie es verstanden oder nicht. Sie marschierten trotzdem gerade weiter, weil das Wort bestätigt war und sie trennten sich von allem, was im Gegensatz dazu war. Gott helfe uns, solch einen Glauben zu haben. Wir glauben, dass diese Bibel die Wahrheit ist. Ich mag nicht genügend Glauben haben, um alle Verheißungen zum Geschehen zu bringen, aber ich glaube es dennoch. Ich glaube an die Stunde, in welcher wir leben. Josef wurde ohne einen Grund von seinen Brüdern getrennt. Nun, was war denn los mit ihnen? Er wollte nicht getrennt werden. Es war nicht sein Wille, getrennt zu werden. Aber sie trennten sich selbst von ihm. Seht ihr das? Vor diesem glänzenden, funkelnden Marktstück konnte ihr Wert von Pfennigen nicht bestehen. Sie wussten, dass sie Patriarchen waren. Sie wussten, dass Isaak ihr oder, entschuldigt bitte, Jakob war ihr Vater. Sie wussten, dass es wahr ist. Aber Josef wurde geboren und er konnte nichts dazu. Er war geistlich. Er sah Visionen, konnte Träume auslegen und diese waren vollkommen richtig. Was immer er sagte, war die Wahrheit. Diese Patriarchenbrüder wurden mit Neid erfüllt und verkauften ihn den Ägyptern. Seht, sie trennten sich selbst von ihm, weil sie Pfennige waren. Er war von einer anderen Qualität. So ist auch ein wahrer Gläubiger heutzutage. Er ist von einer anderen Qualität. Sie werden sich selber trennen. Sie verstehen es nicht. Kupfer vom Silber. Jetzt sehen wir, wie sie ihn von Neid erfüllt verkauften. Warum? Sie tun heute dieselbe Sache. Was es wirklich war, sie sagten, dass sie... Es geschah aus Eifersucht. Sie wollten sich nicht demütigen, weil die Qualität in ihnen nicht die Qualität war, die in ihm steckte. Deswegen waren sie eifersüchtig, weil sie Pfennige waren und er ein Marktstück war. Versteht ihr das? Nun, wenn der Pfennig sagen würde, gelobt sei der Name des Herrn, mein Bruder Marktstück hier, seht, ich kann nicht den Wert bringen, den er hat, aber ich werde das aufbringen, was ich kann, das ist es, wodurch wir vorwärts kommen würden. Gott würde dann sein Programm durchbringen. So wie ich es euch am Sonntag gepredigt habe, die große Symphonie des Wortes Gottes, welche gespielt wird. Die Änderungen und Verbindungen kommen nur, wenn Gott die Zeit ändert, wie der Dirigent in der Symphonie. Wenn wir die Änderungen der Zeitalter und die Veränderungen der Zeitalter sehen, dann schaut auf das Blatt hier unten und dann werdet ihr herausfinden, dass wir uns hier befinden sollten. Sie müssen dieses tun, da gibt es keinen Weg für sie, um sie davon abzuhalten. Und was ist die Musik für einen Menschen, welcher die Symphonie nicht versteht? Was ist es dann? Es ist dann nur ein Haufen von ratterndem Krach. Er versteht das nicht. Er ist nicht einmal interessiert daran. Er wünscht sich nur, dass sie aufhören würden, damit er nach Hause gehen kann. Er ist nicht daran interessiert, weil er die Symphonie nicht kennt. Er kennt sie nicht, aber der Komponist kennt das Ende und den Anfang. Versteht ihr das? Wenn der Dirigent nicht in demselben Geist des Komponisten ist, dann kann er es nicht spielen, weil es alles durch die Noten geschieht. Wenn die Note es dann nicht bestätigt, wie können die Musiker es dann spielen? Amen. Das ist es. Wenn die Posaune einen unbestimmten Ton gibt, wer wird dann erfahren, wie man sich für den Krieg rüstet, für die Zuflucht oder was zu tun ist? Betrachtet das Wort und seht, wo wir leben. Dann können wir die Pfennige sehen, was sie tun. Aber ihr könnt auch die sehen, welche strahlen. Beobachten und das Wort erkennen und danach Ausschau halten, dass diese Zeichen geschehen, da haben wir es. Wie die kleine Frau am Brunnen, als er sagte, geh und hole deinen Mann. Sie antwortete, ich habe keinen. Er sagte, das ist wahr, du hast 5 gehabt. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Seit Hunderten von Jahren haben wir schon keinen mehr gehabt, aber wir wissen, dass der Messias kommt und er wird ein Prophet sein. Das ist es, was er tun wird. Er sagte, ich bin es. Oh, die Symphonie spielte ganz genau richtig, von dem niedrigen Ton bis zu dem hohen. Sie rannte in die Stadt und sagte, kommt und seht einen Mann, der mir die Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Ist das nicht genau der Messias, nach dem wir Ausschau gehalten haben? Sicherlich, seht, sie verstand, was auf dem Musikblatt stand von der Symphonie, welches den Glauben vom Unglauben trennt. Glaube kann nur, kommt nicht durch eine Gemeinde, Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes, wissend, was es bedeutet. Nun, wir sehen dieselbe Sache heutzutage. Viele Menschen schauen auf die Gaben. Jetzt noch zum Schluss, noch einmal 5 Minuten. Menschen schauen auf die Gaben und sie denken, oh, was für eine große Sache. Sie versuchen, Gaben nachzuahmen. Ihr könnt das nicht tun. Du kannst einen Pfennig nicht zu einem Markstück machen. Du kannst ihn nicht zu einem Groschen machen. Du kannst ihn nicht zu einem 5-Pfennig-Stück machen. Er ist ein Pfennig. Aber wenn du dich selbst als einen Pfennig erkennen wirst und zusammen mit dem anderen Wechselgeld handelst, dann kann Gott dich gebrauchen. Wir sind nicht in der Lage, alles zu tun. Als Gott Israel aus Ägypten herausrief, musste nicht jeder Einzelne dieselbe Sache wie Mose tun, aber sie glaubten es. Das ist wahr. Sie glaubten Moses, weil sie wussten, dass es ein Zeichen der Stunde war und weil Gott bewiesen hatte, dass er sein Wort hatte. Sie sagten, der Pharao hat Speere. Er antwortete, aber Moses hat sein Wort, das ist es. Der Pharao mag eine Armee haben, aber Mose hatte das Wort, weil er Gottes Prophet war. Das Wort kam zu ihm und war bestätigt worden, dass es die Wahrheit ist. Es war der lebendige Gott, welcher Staub nehmen konnte und ihn hinaufwerfen konnte und Fliegen kamen hervor. Ein Mensch kann das nicht tun. Als ein Mann stand er dort und sprach, morgen um diese Zeit wird das und das da sein. Und es war da, versteht ihr? Sie wussten, dass Moses Gottes Wort hatte. Egal wie viele Speere und Kerker der Pharao hatte und wie viele Ziegel gemacht werden musste, Moses hatte das Wort und deswegen fingen sie an, in die Wüste zu gehen. Da gab es einen Mann, Datan, welcher sagte, Moses, du erlaubst dir zu viel. Wir sind alle ein heiliges Volk und deswegen sollten wir alle in der Lage sein, das zu tun, was Moses tut. Moses sagte, Gott, was soll ich damit tun? Er antwortete, trenne dich, geh hinweg von ihnen. Er öffnete die Erde und verschlang Datan und seine Gruppe. Er trennte das Licht von der Finsternis, indem er sein Wort bestätigte. Er ist heute noch derselbe Gott. Im Schließen, ich habe es euch gestern Abend gesagt, als ich gerade hier ankam. Dieses ist nicht persönlich gemeint. Wenn ihr das denkt, dann zieht bitte einfach die Vorhänge eures Herzens zu. Ich sage dieses den Menschen, welche glauben. Es wurde ausgesprochen und ganz genau gesagt, was für Dinge durch das Zeitalter hindurch stattfinden würden. Ihr seid alle Zeugen davon, so wie ihr es gestern Abend gesehen habt, bei der Unterscheidungsgabe und so weiter. Wie es da Nachahmer geben würde und wie alles stattfindet. Aber die letzte Sache würde eine große Sache sein, die da stattfindet. Wir haben jahrelang danach Ausschau gehalten. Wir alle wissen, wann es das erste Mal geschah, als eine Schöpfung in Existenz kam. Schon zum dritten Mal. Dann das vierte Mal und gestern Abend erzählte ich euch das fünfte Mal, als es geschah. Es wartet bis zu diesem Weltkirchenrat, wenn er sich vereinigt und die Protestanten. Wenn ich am Sonntagmorgen spreche, dann ist es das, ich meine Samstagmorgen, dann ist es, worüber ich sprechen möchte. Denn wenn dies zusammenkommt, dann erhebt der Geist Gottes immer ein Panier gegen sie. Versteht ihr das? Da sitzt heute Abend ein Mann hier, der ein Zeuge dessen ist. Ich war vor nicht langer Zeit diesen letzten Herbst in Colorado. Ich gehe zu Jagdausflügen dort hinauf. Gewöhnlich gehe ich an meinem Hochzeitstag dorthin. Als meine Frau und ich heirateten, hatte ich meine Münzen und so weiter von meiner Arbeit gespart und hatte sie in einem Backpulverbehälter aufbewahrt. Ich hatte nicht genug für eine Hochzeitsreise und um jagen zu gehen. So habe ich einfach beides miteinander verbunden und ich nahm sie mit auf einen Jagdausflug als eine Hochzeitsreise. Seit damals bin ich zu meiner Schande niemals mehr mit ihr zusammen an unserem Hochzeitstag zu Hause gewesen. Ich war in Colorado. Gestern Abend habe ich zwei oder drei Prediger hier gesehen, die mit mir dort oben in dem Lager waren, wohin ich von Alaska hinunterkommen musste, um sie dort zur Jagd zu treffen. Es waren die Martinsjungen. Sie waren gestern Abend hier. Sie befinden sich hier, gerade dort hinten. Dann sitzt noch ein anderer kleiner Bursche. Ich habe seinen Namen vergessen. Er sitzt. Warst du auch dort, Junge? Das ist wahr. Ist Bruder Palmer vielleicht hier? Wir waren oben in den Bergen und ich bin ein Führer in Colorado, weil ich schon seit Jahren dort gejagt habe. Jedes Mal, wenn unser Hochzeitstag am 23. Oktober kommt, dann gibt es einen kleinen Platz, an welchem ich meine Frau auf unserer Hochzeitsreise hingenommen habe, oben in den Adirondack-Bergen. Und dieser Platz sieht genauso aus, nur dass es, das hier oben sind Zitterpappeln, ein niedriges Gestüpp, und dort oben waren es Birken. Ich ging dort hinaus am 23. zu irgendeiner Zeit des Tages, nahm meinen Hut ab und dankte dem Herrn für eine gute, treue Frau, welche durch diese Jahre hindurch treu und freundlich zu mir gewesen ist. Sie hat mir geholfen, während ich hingehe, um das Evangelium zu predigen. Es ist schrecklich trocken gewesen dieses Jahr in Colorado, so wie es im ganzen Land gewesen ist. Ganz plötzlich war dort, ich denke, dass dort 200 Männer von uns waren oder 100 Männer. Entschuldigt bitte, ungefähr 100 Männer waren von uns oben in den Lagern. Sie hatten dort bereits seit 4 oder 5 Tagen geschossen. Ich hatte einen Hirsch geschossen, einen, den ich schon seit Jahren gejagt hatte. Ein Nebel kam herab und ich bekam ihn nicht zu Gesicht. Ich konnte ihn nicht finden und ich hatte ihn an diesem Tag gesucht. Am nächsten Tag kam im Radio oder am Telefon, ein Schneesturm kommt, welcher in diesen Bergen über Nacht 6,5 Meter Schnee hinaufschmeißen kann. So sprach ich mit den Brüdern, ich rief sie zusammen. Die Martinsjungens waren auch dort. Ich sagte, Brüder, ihr habt gehört, was die Nachrichten berichtet haben. Nun, wenn ihr wieder abfahren möchtet, dann fahrt besser gleich, weil es sonst zu spät sein wird. Ihr müsst vielleicht eine Woche hier bleiben. Ich sollte gehen, weil ich am nächsten Montag eine Versammlung habe bei den christlichen Geschäftsleuten der vollen Evangeliumsgeschäftsleute Ortsgruppe in Tucson. Wie auch immer, ihr könnt eure Wahl treffen. Wenn ihr bleiben wollt, dann bin ich euer Führer und ich werde hier bei euch bleiben. Jeder einzelne von ihnen traf die Wahl. Wir werden bleiben, wir werden bleiben. Die Martins-Jungens hatten einen langsamen Lastwagen oder vielmehr einen schnellen. Wir hatten dort einige Hirsche übrig und gaben sie den Martins-Jungens mit und sie fuhren weg, weil sie sonst nicht mehr hinausgekommen wären. Das war alles. Sie sitzen heute Abend als ein Zeugnis hier. Denn am nächsten Tag dachte ich, gut, es hat an dem Tag nicht geschneit, an dem sie wegfuhren. Ich sagte, ich werde meine Frau anrufen und ihr sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass sie so eine nette Frau ist und das alles. Es ist ihr Hochzeitstag. Morgen werde ich dann zu dem Platz hinaufgehen, wenn wir wegen dem Schnee dort hinaufkommen. So ging ich hinein, ich konnte sie nicht erreichen und kam zurück. Jedermann an dem Ort machte sich bereit, denn der große Schneesturm sollte kommen. Und die Zeitungen sagten, dass es an diesem Abend in Colorado 6,5 Meter hoch Schnee schneien könnte. Bruder Tom Simpson sitzt heute Abend irgendwo hier oder sollte hier sein. Er war in Kanada und war unterwegs auf der Straße hinunter und sie machten einen Umweg. Es hatte geheißen, umfahren Sie Colorado. Ein großer Schneesturm. Bist du hier, Bruder Simpson? Wo bist du? Ja, er sitzt dort hinten. Sie sagten ihnen, umfahren Sie Colorado. Ein großer Schneesturm kommt. Ich sagte es der Schwester und der Frau eines anderen Bruders, Bruder Evans. Ich denke nicht, dass Bruder Evans heute Abend hier ist, es sei denn, dass er gerade hereingekommen ist. Bist du hier, Bruder Evans? Ich denke nicht, dass er es bis jetzt hier angekommen ist, obwohl er hier an den Versammlungen teilnehmen wird. So rief ich seine Frau an und sagte, ich konnte meine Frau nicht erreichen. Sie ist ins Geschäft einkaufen gegangen. Richtet ihr aus, dass sie Bruder Tony Stromey sagen soll, welcher der Präsident der Ortsgruppe ist, wenn ich nicht bis Sonntag dort bin, soll er einen anderen Sprecher bereithalten, weil ich vielleicht gar nicht in der Lage bin, hier herauszukommen. Ich bin mit diesen Männern zusammen. Was hat dann stattgefunden? An jenem Abend hat es nicht geschneit. Am nächsten Morgen hingen die Wolken richtig niedrig und zornig. Ich sagte, nun Brüder, ich habe schon jahrelang hier Vieh gehütet und geführt. Beim ersten kleinen Regentropfen geht ihr so schnell ihr könnt in das Lager zurück, denn innerhalb von 15 Minuten, ich habe Zeiten gesehen, wo du nicht einmal mehr deine Hand vor dir sehen konntest, 2 oder 3 Tage lang bei einem einzigen gewaltigen Schneesturm. Wir waren dort auf 2700 Metern Höhe. Ich sagte, wenn ihr dort in den Schneesturm seid, dann seid ihr verloren. Ihr werdet hier in den Bergen sterben. Jetzt werden wir hinausgehen. Ich wies jedem Mann seinen Platz an und dann ging ich hinauf über die Bergspitze. Ich sagte, nun, wenn ich nicht, wartet nicht auf mich, bis ich wiederkomme. Beeilt euch so schnell ihr könnt, wenn es anfängt. Beim ersten kleinen Regentropfen rennt ihr schnell zum Lager, sonst seid ihr nicht mehr in der Lage, euren Weg zurückzufinden. Sie antworteten, dass sie so handeln würden. Ich kletterte hoch. Kojoten riefen überall und ich wusste, dass sich das Wetter ändern würde. Dann, ganz plötzlich, kam ein schwerer Windstoß und der Schneeregen fing an zu fallen. Ich sagte, ich denke, dass jeder auf dem Weg zurück ist. Gut, ich stand dort und schaute mich um. Ich dachte, ich wünschte, ich könnte diesen Hirsch finden, bevor ich zurückgehe. Denn der Schnee wird ihn verbergen und du kannst ihn dann bis zum nächsten Frühling nicht mehr finden. Deswegen dachte ich, ich bin so sehr hinter diesem Hirsch her gewesen. Es war der erste Hirsch, den ich jemals laufen gelassen habe, seitdem ich dieses kleine Gewehr besitze. Ich lasse ihn einfach nicht gerne laufen. In einem Augenblick fielen große, schwere Schneeflocken, die wie Markstücke groß waren, welche einfach überall fielen. Der Wind fing an zu wehen und ich konnte kaum noch sehen, wie ich von der Spitze dieses Berges herunterkomme. Ich wusste, dass ich auf diesem Gebirgskamm bleiben musste. Und wenn ich dann herunterkam und an den Bach treffe, würde ich an dem Bach entlang gehen, bis ich eine kleine Brücke sehe und dann könnte ich meinen Weg ertasten, bis ich zu dem Zelt hinkomme. Das war der einzige Weg, wie man wieder herauskam. So dachte ich, wenn ich einen falschen Schritt in die eine oder andere Richtung mache, dann wirst du nie gefunden werden und du wirst gerade hier sterben. So fing ich an, den Berg hinunterzugehen und ich kam ungefähr, ich vermute 270 oder 350 Meter weit weg von der Stelle, weg wo ich war. Nun, das klingt merkwürdig, aber ich habe hier eine Bibel vor mir liegen und der himmlische Vater weiß die Wahrheit. Ich rannte fast und versuchte wegzukommen. Der Wind blies so stark dort oben und ich konnte nur noch 6 Meter weit von mir sehen. In dem Dickicht, in dem Wald, in dem ich war, blies der Wind und drehte sich und eine Stimme sagte, Stopp, gehe zurück dorthin, wo du hergekommen bist. Gut, ich hielt an, ich dachte, vielleicht war das nur der Klang von dem Wind. Ich habe doch gar nicht über so etwas nachgedacht. Ich wartete einfach einen Augenblick. Einer der Männer hatte mir ein Brot zurechtgemacht und ich zog es heraus. Es war wirklich ein rechtes Brot und ich schwitzte und es regnete. Es war nur noch ein großer Klumpen von Brot mit etwas Fleisch irgendwo darin. Gut, ich war hungrig und deshalb aß ich es trotzdem. Ich stand dort, vergrub das kleine Stück Papier, denn ein Tier sieht diese Dinge und alles, was von der Zivilisation stammt, und davor laufen sie weg. So stand ich eine Weile da und dachte, gut, ich werde einfach weitergehen. Ich ging weiter und genauso klar, wie ihr meine Stimme hört, sagte etwas, drehe dich um und gehe dorthin zurück, wo du herkommst. Wie konnte das Gott sein, der nur sagte, in diese Todesfalle zurückzugehen? Ich stand eine Minute dort und dachte, das ist derselbe, der mir das von den Eichhörnchen sagte. Derselbe, von dem ich euch gestern Abend erzählt habe über meine Frau. Einfach eine Stimme, gerade eine menschliche Stimme. Derselbe sagte mir, als ich ein kleiner Junge war, trinke nie und rauche nie und diese Dinge würden in den letzten Tagen geschehen. Gott, ich sage dies mit der Bibel auf meinem Herzen. Was würde es mir nützen, euch etwas Verkehrtes zu erzählen und dabei wissen, dass ich meine Seele dann zur Hölle schicke? Versteht ihr? Es ist wahr, es ist ungewöhnlich, aber es ist wahr. Ich dachte, ich weiß genug, dass ich der Stimme gehorchen muss. Warum sollte ich? Er hat einen Grund für mich, dort hoch zu gehen. Vielleicht ist meine Zeit abgelaufen. So drehte ich mich um, ging meinen Weg durch die Wildnis weiter, bis ich wieder zu dem Gebirgskamm kam, weit oben hinauf, vielleicht 270 oder 350 Meter weit, wieder ganz gerade hinauf auf den Berg. Es war dann schon so dicht da oben, dass ich nichts mehr sehen konnte. Der Wind tobte und die Bäume hingen herunter. Ich nahm mein Gewehr, ich hatte ein rotes Hemd und eine rote Kappe an. Ich nahm mein Gewehr und schützte das Zielfernrohr vor dem Anlaufen, weil dort Bären und so etwas zu so einer Zeit kommen können. Oder auch der Berglöwe. Und wenn ich über einen stolpere, wäre das Zielfernrohr ganz beschlagen. Ich hielt es einfach in dieser Weise hoch, nicht gegen mich, wo es beschlagen würde, sondern so, dass die Feuchtigkeit und der Schnee davon abgehalten werden. Ich setzte mich unter einen Baum. Ich saß dort und dachte, gut, warum wollte er, dass ich hier heraufkomme? Ich bezweifle es sehr, dass ich jetzt noch meinen Weg hinunterfinden kann, weil es so schrecklich geworden ist. Ich konnte vielleicht 3 bis 4,5 Meter weit sehen, kaum so weit. Manchmal nicht mehr als 1,5 Meter und es wurde die ganze Zeit über schlimmer. Ich dachte, gut, er hat gesagt, dass ich zurückgehen sollte. Alles, was ich weiß, ist hier sitzen zu bleiben. Der Schnee war zu der Zeit 2,5 oder 4 Zentimeter hoch, vielleicht auch 5 Zentimeter hoch auf dem Boden. Es waren etwa 20 oder 30 Minuten gewesen und es stürmte so sehr, dass es ihn auch wegblies. Ich saß einfach nur einen Moment dort. Ich hörte eine Stimme. Er sagte, ich bin der Gott des Himmels, der die Himmel und die Erde schuf. Ich riss meine Kappe runter. Ich saß einfach still. Ich hörte noch einmal. Ich dachte, das war nicht der Wind. Oh, es stürmte und lärmte. Ich hörte es wiederum. Er sagte, ich bin derjenige, der die Winde auf dem See beruhigte. Ich bin derjenige, der Schöpfer. Ich schuf Eichhörnchen in deiner Gegenwart. Ich tat diese Dinge. Ich sagte, ja, Herr, ich glaube dir. Er sagte, steh auf. Ich stand auf. Er sagte, jetzt sprich zu dem Sturm. Er wird das tun, was du ihm sagst. Nun, das ist wahr. Wenn ich euch beim Gericht begegne, werde ich mich für dieses alles verantworten müssen. Ich sagte, Sturm, gehe an deinen Platz und höre auf. Sonne scheine ganz normal 4 Tage lang. Und es dauerte nicht länger, als wie ich das gesagt hatte. Da hörte der Schneeregen und Hagel, welcher mich beinahe hinunterblies, auf. In einem oder 2 Augenblicke schien die Sonne hindurch auf mich. Ich schaute über die Berge hinunter und ich sah einen Ostwind kommen. Vorher kam der Wind von Westen. Der Ostwind kam und wehte in diese Richtung und ich konnte sehen, wie die Wolken in geheimnisvoller Weise, wohin sie verschwanden, weiß ich nicht. Ich stand ein paar Augenblicke dort und die Tränen liefen durch meinen Bart hinab, durch diese grauen Barthaare. Ich dachte, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, gut, ich denke, dass die Brüder alle in dem Zelt zurück sind und die Sonne scheint überall. Ich fing an, den Berg hinunterzugehen. Der Schnee trocknete überall durch die heiße Sonne und der Dampf kam aus meinem Hemd. Nur einen Augenblick oder zwei, so ein Unterschied. Ich fing an, den Berg hinunterzugehen und als ich das tat, sagte ich, ich hörte eine Stimme sprechen. Warum gehst du nicht mit mir? Ich sagte, Herr, das ist das größte Vorrecht, welches ich je gehabt habe. Ich drehte mich um, fing an zurückzugehen durch die großen Hirschpfade, durch den unberührten Wald hinunter. Ich dachte, gut, ich werde den Weg hinuntergehen, wo ich immer meiner Frau Meda meinen Gruß abgebe. So ging ich dort entlang, vielleicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde lang. Der Schnee war überall verschwunden. Ich fing an nachzudenken und fragte mich, warum sie nie etwas dazu gesagt hat, dass ich immer weggehe. Ich erinnerte mich daran, wie ich sie zuerst dort hinaufnahm und über die Baumstämme hob, als wir verheiratet waren. Jetzt ist sie grauhaarig. Ich ging so und machte, der graue Bart in meinem Gesicht, schwarz und grau zusammen vermischt. Ich dachte, Bill, du hast nicht mehr viel Zeit, du wirst alt. Ich ging weiter, ich schaute hinauf und es sah so aus, als wenn ich sie dort vor mir stehen sehen konnte, mit ihren Armen ausgestreckt, immer noch schwarzhaarig. Ich hielt meinen Kopf geneigt, ich ging einen kleinen Platz hinauf, wo es einige Zitterpappeln hat und dort ist eine kleine Krümmung in einem, ich hatte meinen Kopf auf diese Weise gegen einen Ast gelehnt und stand dort, ich weinte. Ich konnte ein tropfendes Geräusch hören. Ich schaute hinunter und es war das Wasser, welches von meinen Augen durch den Bart herabkam und auf diese trockenen Blätter tropfte. Etwa 30 Minuten vorher lagen dort 2,5 Zentimeter hoch Schnee und es stürmte. Als ich wieder von dem Berg herabkam, war nicht eine Wolke mehr am Himmel für die nächsten 4 Tage. 4 Tage später kam ich in eine Tankstelle, sagte zu dem Tankwart, es ist ganz schön trocken gewesen. Er sagte, ja, wissen Sie, das ist eine merkwürdige Sache. Uns wurde neulich ein Sturm angekündigt und wissen Sie, ganz plötzlich hörte er auf. Da kam ich an die Grenze von Neumexiko, auf dem Rückweg nach Arizona. Ich sagte zu Billy, meinem Sohn, lass uns hier hineingehen und einfach mal sehen, wie es hier gewesen ist. Ich hielt dort an und es war an einem Sonntagmorgen. Ich tankte etwas Benzin und der Mann fragte, Sie sind auf der Jagd gewesen. Ich antwortete, ja. Glück gehabt? Ich erwiderte, ja, mein Herr, wir hatten eine gute Zeit. Es sieht ziemlich trocken aus. Er antwortete, ja, es ist hier schrecklich trocken gewesen. Uns wurde neulich ein großer Schneesturm gemeldet, aber wissen Sie, der Schneesturm hatte tatsächlich begonnen und irgendwie hat er wieder aufgehört. Oh mein, oh mein. Ich stand an der Seite von diesem Baum. Gleich werde ich schließen. Ich stand an der Seite von diesem Baum und die Tränen tropften von meinen Augen herab. Ich dachte, oh Gott, denk doch nur, derselbe Gott, welcher zu den Wellen sagte, Friede sei still, und der Wind gehorchte ihm, er ist immer noch derselbe Jesus, welcher er im Wald war. Ebenso hier bei uns, er ist immer noch das Wort. Das Wort. Die ganze Natur muss seinem Wort gehorchen, denn er ist der Schöpfer der Natur. Ich stand dort und die Tränen tropften von meinen Wangen. Seit ungefähr 5 Jahren bin ich jetzt schon von dem Missionsfeld weg gewesen. Ich gehe nur noch zu Gemeinden und was immer ich tun konnte, ihr alle wisst das, mein Herz ist beschwert. Ich musste dort wieder weg und nach Arizona kommen. Wenn er mir Dinge sagt, die ich tun soll, dann gehe ich, um sie zu tun. Aber es sieht so aus, als wenn die Erweckung vorbei ist. Ich konnte nicht, fragte mich, was da stattfand. In meinem Herzen tat ich Buße. Ich hatte gesagt, Herr, wenn ich irgendetwas getan habe, dann sage es mir. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich war die ganze Zeit beschwert. Einfach ein schreckliches Gefühl. Ich konnte nicht den Sieg haben, den ich gern wollte. Viele große Dinge hat er getan und gezeigt, von welchen ihr alle Zeugen seid. Ich komme hierher, erzähle euch davon und wir sehen, dass die Zeitungen es bringen, die Magazine und so weiter. Von den großen, übernatürlichen Dingen, die gesehen und getan wurden. Aber mein Herz war immer noch schwer und ich lehnte auf diese Weise gegen den Busch. Ich dachte, der große Gott des Himmels, die warme Sonne scheint auf mich. Nirgendwo eine Wolke, vor wenigen Augenblicken hast du einfach dem Wort der Menschen widersprochen. Die Natur tat es. Wie konnte das geschehen, Herr? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es war sein Wort, welches du mich einfach hast sprechen lassen. Vater, wie dankbar bin ich. Ich hörte etwas gehen. Ich sah hin und direkt vor mir waren drei Hirsche. Sie schauten mich an. Nun, auf diese Hirsche war in den letzten Wochen sehr viel geschossen worden. Es waren Jäger dort. Hier befand ich mich in Rot gekleidet. Jedermann weiß, dass sie dann ganz schnell verschwinden. Aber sie schauten mich an. Zum Hirscheessen hätte es nicht besser sein können. Es war eine große Hirschkuh und zwei große, voll ausgewachsene Kitze. Ich dachte, das ist genau richtig. Wir brauchen drei Hirsche. Etwas sagte, du weißt, der Herr hat sie in deine Hände gegeben. Als ich von den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten zusammen war mit Bruder Clayton vor ungefähr einem Jahr, begleitete er uns, als ich den großen Rekordfisch fing. In dem Jahr schoss ich 19 Elche für andere Männer. Manchmal sind die Geschäftsleute, entschuldigt dieses, meine Brüder, einige von ihnen sind Ärzte, wisst ihr, sie können nicht marschieren. Und sie sind dick und viele sitzen nur hinter dem Schreibtisch. Sie sagten, Billy, besorge mir einen 2 Jahre alten Hirsch. Schieß mir eine besondere Hirschkuh. Ich möchte einen Bock. Besorge mir Wild. Gut, ich hatte eine Jubelzeit dort draußen und schoss und bekam die Elche und die anderen Dinge. Aber der Herr sagte mir, dass ich das nicht tun sollte. Und ich versprach es ihm während dem Schneesturm dort in Colorado nicht Jahre zuvor. Ich sagte, Herr, ich werde die Männer zu dem Wild führen, aber nie mehr Wild für andere Männer töten. Nein, es sei denn, dass es ein Notfall wäre und wir es tun müssen. Und wenn ihr euch daran erinnert, Jungens, an dem Abend, bevor wir abfuhren, war der kleine alte Bruder dort unten, hatte noch keinen Hirsch bekommen. Was war sein Name? Palmer. Er kam vorbei, legte $10 in meine Hand. Er sagte, Bruder Branham, das ist mein Zehnten, tue es in die Gemeinde. Er fragte, wirst du mir einen Hirsch besorgen? Oh, ich. Eine leere Stelle auf dem Tonband der Verfasser. Dort standen diese drei Hirsche. Ich hatte mein Gewehr auf meiner Schulter. Ich tat einfach auf diese Weise meine Schulter herunter. Ich dachte, sie können mir nicht entwischen. Sie befinden sich gerade dort. Ich bin zu schnell mit meinem Gewehr. Ich kann sie alle drei bekommen, bevor sie sich umdrehen können. Versteht ihr das? Ich hatte das Gewehr. Ich dachte, gerade da sind sie. Ich hatte das Gewehr runter. Dann geschah es, dass ich mich an mein Versprechen erinnerte. Ich sagte, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ein Mann dem anderen sagte, Gott hat Joab in deine Hände gegeben. Oder Saul. Joab sagte das zu David. David sagte, Gott verhindere, dass ich seinen Gesalbten anrühre. Das war mein Versprechen, dass ich es nicht tun würde. Ich dachte, sie sind direkt auf der Spitze dieses Hügel. Ich könnte sie direkt hier herunterrollen. Wir können sie leicht aufladen. 3 schöne Hirsche standen dort. Ich sagte, ich kann es nicht tun. Und hier kommen sie auf diese Weise herab. 2 ausgewachsene Kitze, männlich und weiblich, und ein Muttertier. Sie kommen, schauen sich um, gewaltige, große, fette Burschen. Ich stand eine Weile dort und dachte, das ist ungewöhnlich für Hirsche. Und ich mit meiner roten Kleidung, ich würde sie erschrecken. Ich sagte, ihr seid in meinen Händen, ihr könnt nicht weglaufen, selbst wenn ihr wolltet, aber ich werde euch keinen Schaden zufügen. Geht weiter. Sie schauten sich einfach einander an und kamen näher. Sie kamen ganz nah zu mir und schauten mich an. Ich stellte das Gewehr auf den Boden hinunter und sagte, Mutter, nimm deine Kinder und geh hinaus in die Wälder. Ich bin hier, ich erfreue mich an der Gegenwart Gottes. Ich versprach, dass ich kein Wild für andere Leute töten würde. Jetzt nimm deine Babys, geh in die Wälder. Ich liebe auch die Wälder. Geh weiter hinaus. Sie schauten mich an. Beide von ihnen schauten umher, alle 3 von ihnen. Dann drehten sie sich um, gingen weg und dann kamen sie wieder zurück. Ich sagte, ich werde euch nicht verletzen. Geht weiter in die Wälder, ihr seid in meinen Händen, ihr könnt nicht weg. Aber ich bin in Gottes Händen gewesen und ich konnte auch nicht weg. Er hat mich verschont. Ich gab ihm ein Versprechen, ich verschone euch. Geht weiter, habt eine gute Zeit, erfreut euch an diesen Wäldern. Ich liebe sie. Geht weiter. Sie standen einen Augenblick dort und kamen so nahe, dass sie beinahe aus meinen Händen fressen konnten. Sie drehten sich herum und schauten mich alle auf diese Weise an und gingen dann weg. Sie blieben stehen und schauten wieder zurück und gingen dann direkt in die Wälder zurück. Ich stand dort und dachte, das ist ungewöhnlich für Hirsche. Ich fragte mich, ob es deshalb ist, weil der Herr Jesus hier ist, seine Gegenwart. Gerade dann sprach eine Stimme zu mir und sagte, du hast dich an dein Versprechen erinnert, nicht wahr? Ich wusste, dass er es war. Ich antwortete, ja, Herr. Er sagte, so denke auch ich an meines. Ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich nie im Stich lassen. Diese Last wich. Christliche Freunde, seitdem ist es nicht mehr zurückgekommen. Das war letzten Oktober. Ich bin eine neue Person geworden. Halte dein Versprechen gegenüber Gott. Was immer du Gott sagst, glaube es. Trenne dich selbst von allem, was im Gegensatz zu seinem Wort ist. Dann wird Gott hören und Gebet beantworten. Lass uns jetzt einen Augenblick unsere Häupter beugen. Seid ihr gewillt, euch selbst heute Abend zu trennen von allem Unglauben und das Wort des Herrn zu hören? Tut das und glaubt, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Diese Dinge, die er zu tun verheißen hat, haben wir ihn tun sehen. Möchtet ihr eure Hände erheben und sprechen, Gott, ich gebe dir heute Abend ein Versprechen. Ich glaube alles, was du verheißen hast, ich glaube jedes Wort und ich werde niemals mehr zweifeln. Unser himmlischer Vater, du weißt, dass diese Geschichte wahr ist. Das war das vierte Mal. Und dann das fünfte Mal war bei meiner eigenen kostbaren Frau, als du letzte Woche, als der Arzt die Erklärung ausstellte, dass dieser große Tumor verschwand, bevor seine Hand sie berührte, gemäß dem, was gesagt wurde. Nun, Vater, ich bete darum, dass du diesen Menschen helfen wirst. Ich erkenne, dass ich alt werde. Ich weiß, dass ich bald von hier gehen muss. Und ich bitte, Herr, lass mich ehrlich und aufrichtig sein mit meinen Brüdern. Lass mich ehrlich und aufrichtig sein mit deinem Volk. Wenn ich es mit ihnen nicht sein kann, dann denke ich nicht, dass ich es mit dir sein würde, Herr. Denn ich möchte von dir zeugen. Ich bete heute Abend darum, dass du das Wort so sehr in uns leben lässt, sodass du uns allen Glauben gibst und durch diese kleine Gabe, die Menschen denken manchmal, dass es eine Gabe, etwas ist, was du in deine Hände nimmst und hinausgehst und dir deinen Weg frei machst. So ist eine Gabe nicht. Vater, mögen sie verstehen, dass eine Gabe bedeutet, sich selbst aus dem Weg zu schaffen, damit der Heilige Geist tun kann, was er tun möchte. Herr, lass uns jetzt uns selbst aus dem Weg schaffen, lass den großen Heiligen Geist kommen und durch uns wirken. Mögen wir heute Abend die Verheißung von Jesus Christus sehen. Derjenige, auf den ich mich heute Abend besonders bezogen habe, Herr. Derjenige, wo Gott vor Abraham herunterkam, manifestiert im Fleisch, und er kannte das Geheimnis des Herzens. Es war Gott. Als er Fleisch wurde und unter uns weilte, kannte er das Geheimnis des Herzens. Die Bibel sagt Folgendes: Das Wort Gottes ist ein Unterscheider der Gedanken, welche im Herzen sind. Das ist es, wie die Apostel erkannten, dass er Gott war. Nun, Vater, komme du heute Abend und lass unsere armseligen, demütige Versammlungsstätten dir geweiht werden, damit du bewirkst, dass wir glauben, damit sich dein Geist unter uns sich selbst bekannt machen möge heute Abend, dass du immer noch das Wort bist. Dann werden wir uns selbst von allem Unglauben trennen und dir folgen. Im Namen Jesus mögst du zu uns sprechen. Amen. Jemand gibt eine Ermahnung, der Verfasser. Großer Gott des Himmels, sei uns gnädig. Hilf uns, o Herr, um deinen Geboten zu gehorchen. Gebrauche uns zu deiner Ehre. Wir danken dir für diese ermutigenden Worte. Jetzt lass den Heiligen Geist sich durch uns bewegen und diese Worte bestätigen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Habt Glauben an Gott. Zweifelt nicht. Seid guten Mutes. Die Zeit seines Kommens kommt immer näher. Nun, heute Abend haben wir verschiedene Gruppen von Gebetskarten. Wie viele darin haben Gebetskarten? Erhebt eure Hände. Es würde schwierig für mich sein, die ganze Gruppe mit der Gabe der Unterscheidung dranzunehmen, nur wenn es der Herr schenken würde. Aber lasst mich einfach einen Augenblick nehmen und dieses sagen. Wie viele hier drin haben keine Gebetskarte und ihr betet darum, dass Gott euch heilt? Möge der Herr jeden einzelnen von euch heilen. Ich bin euer Bruder, Jesus ist euer Erretter, Gott ist unser Vater, wir sind Menschen, wir sind nicht von dieser Welt. Wenn wir von Gott geboren sind, wir sind dann vom Himmel. Nun, bevor wir die Gebetslinie haben, um für die Kranken zu beten, das sind heute Abend Männer auf der Plattform, die auch für die Kranken beten und Prediger dort draußen, welche für die Kranken beten. Ich möchte nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich der Einzige bin, der für die Kranken betet. Versteht ihr das? Gott tut nicht. Er muss mich nicht gebrauchen. Er könnte einfach dich nehmen oder irgendjemand anders. Die Sache ist die, zu glauben, was er gesagt hat, dass es die Wahrheit ist. Aber jetzt so, wie ich das gesagt habe, in Bestätigung von dem, was gesagt wurde, lasst uns jetzt unsere Häupter gerade einen Moment beugen. Ihr, die ihr betet und ihr, die ihr krank seid und keine Gebetskarten habt, betet und sagt etwas in dieser Richtung. Herr Jesus, ich weiß, dass die Bibel sagt, dass das Gebet des Glaubens den Kranken gesund machen wird. Gott wird ihn aufrichten. Es wurde auch gesagt, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und für immer. Wenn er derselbe ist, gut, dann muss er genauso handeln und dasselbe tun. Dann wiederum sagt die Bibel, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und die Gedanken unterscheidet, die in dem Herzen sind. Wir wissen, dass als das Wort Fleisch gemacht wurde in der Person von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dass das genau das ist, was Gott durch seinen Sohn tat. Jesus sagte in Johannes 14, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun, sogar größere und mehr, denn ich gehe zu meinem Vater. Dann sagt die Bibel ebenso in dem Buch Hebräer, dass er jetzt der Hohepriester ist. Glauben wir das alle? Sicherlich. Er ist der Hohepriester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Nun, er ist es, nicht ich bin es, er ist es. Kein Mensch ist es. Er ist jetzt der Hohepriester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Nun, wenn ihr es fühlt und bereit seid, hinauszutreten und euch einfach selbst loslasst von all eurem Unglauben und sprecht, lasst mich dich berühren, großer Hohepriester. Nun, wenn er der Hohepriester ist und derselbe gestern, heute und für immer, dann wird er genauso handeln, wie er es damals tat, weil er derselbe ist. Eine Frau berührte ihn einmal, als er hier auf der Erde war, sichtbar mit ihrer Hand. Er fühlte die Berührung, drehte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Alle von ihnen verneinten es, aber er bemerkte die Gedanken und er fand die Frau und sagte ihr, was mit ihr verkehrt war und ihr Glaube hatte sie geheilt. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Vielleicht hatte die Frau keine Gebetskarte, aber sie hatte Glauben. Das ist alles, was nötig ist. Habt Glauben, berührt den Arzt. Und durch eine göttliche Gabe, wenn ich mich selbst aus dem Weg bekommen kann, lasst den Heiligen Geist sagen, was er tun möchte und tue, was er zu tun wünscht. Das ist eine Gabe, nicht nur etwas Eingebildetes. Wenn es nur eingebildet wäre, würde es nicht wirken. Wenn es wirklich ist, dann wirkt es. Das ist es, was Jesus sagte. Nicht ich bin es, der die Werke tut, es ist mein Vater, der in mir wohnt. So kann ich es nicht sein. Er war der Sohn Gottes, ich bin ein Sünder, gerettet durch seine Gnade. Glaubt einfach, er zwingt es nicht. Glaubt einfach und sprecht, Herr Jesus, lass mich dein Gewand berühren. Betet ganz einfach. Betet einfach weiter. Jedermann bleibt, wo er ist. Betet einfach und glaubt. Bruder Branham macht eine Pause, der Verfasser. Glaubt einfach und seid nicht in Eile. Versucht nicht, es zu erzwingen. Glaubt einfach. Glaubt ihr jetzt alle? Könnt ihr glauben? Vergesst einfach alles Vergangene. Denkt daran, dass Jesus dieses verheißen hat. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, aber Jesus hat es verheißen. Bruder Branham macht eine Pause, der Verfasser. Jetzt, wenn ihr wollt, seid gerade einen Augenblick ehrfürchtig, dann werden wir die Gebetslinie beginnen. Ich sage nicht, dass er es tun wird. Vielleicht tut er es. Durch die Gnade Gottes bin ich befreit, denke ich, von meinen eigenen Denken. Möge er, jetzt ihr, wenn ihr es fühlt, euer Haupt zu erheben, dann schaut in diese Richtung und seid im Gebet. Wie Petrus und Johannes sagten, sieh mich an, nicht sieh uns an. Vielmehr, das bedeutet nicht, einfach nur um die Aufmerksamkeit zu schenken, was sie sagten. Nun, ihr seid eine Zuhörerschaft. Es befindet sich kaum jemand hier drinnen, den ich kenne, außer diesen Martin-Jungens, die hier sitzen. Ich denke, dass dieses Bruder Dalton ist, der hier unten sitzt. Ich bin mir nicht sicher mit deiner getönten Brille auf. Ich werde versuchen, sie dort zu vermeiden und Menschen zu nehmen, die ich nicht kenne. Gut möge Jesus Christus mit seiner Kraft kommen, damit ihr seht, dass die Verheißung für diesen Tag, die Schrift, welche gemäß Malachi 4 für diesen Tag vorausgesagt wurde, erfüllt werden muss. Etwas muss es tun. Gott hat es verheißen. Da sitzt eine Dame gerade hier draußen. Sie soll morgen ins Krankenhaus kommen. Sie ist in einem Unfall gewesen, einem Autounfall. Sie hat sich selbst verletzt, bekam innere Probleme und einen schlimmen Arm. Du hast keine Gebetskarte, Dame. Du hast keine. Ich bin dir ein vollkommener Fremder. Ich kenne dich nicht. Wir kennen einander nicht. Die Schwester sagt, nein, mein Herr, ich habe dich predigen gehört, der Verfasser. Meine Dame, ich habe dich predigen gehört, der Verfasser. Du hast mich nur predigen gehört, aber du weißt, dass ich nichts über dich weiß. Sind diese Dinge wahr? Wenn es so ist, dann erhebe deine Hand. Gott segne dich. In Ordnung, mein Herr. Habe Glauben, du brauchst nicht zu gehen. Deine Schwierigkeit ist vorbei. Was hat die Dame berührt? Da sitzt ein Mann direkt hinter ihr. Könnt ihr nicht das Licht sehen? Schaut auf das bernsteinfarbene Licht, welches sich bewegt. Es ist ein Mann, welcher direkt hinter ihr sitzt. Er betet für etwas. Es geht um einen Bruder, der im Krankenhaus ist. Glaubst du, dass Gott deinen Bruder heilen wird, ihm seinen richtigen Verstand wiedergeben wird und alles und ihn gesund macht? Glaubst du das? Ich bin ein Fremder für dich. Ist das wahr? Glaube. In Ordnung, du kannst haben. Was hat er berührt? Hier ist eine Dame direkt dahinter. Sie sitzt dort hinten. Sie ist. Seht ihr das Licht? Könnt ihr es sehen? Schaut hier. Schaut, schaut alle, seht gerade hierhin eine Art von einem bernsteinfarbenen Kreis. Gerade darunter ist eine Dame. Sie ist hier. Sie betet für jemanden. Es sind zwei Kinder, Enkelsohn, Urenkel. Die Dame stammt nicht von hier, sie kommt von Kalifornien. Und sie ist hierher gekommen und bittet um Gebet. Jemand hat sie auch begleitet. Es ist ihre Schwester. Sie sitzt gerade hier hinten mit dem roten Kleid an. Sie hat Epilepsie, das ist wahr. Sie kommt von Kalifornien, du hast sie mitgebracht. Dein Name ist Maria. Du glaubst von ganzem Herzen, sind diese Dinge wahr? Winke mit deiner Hand, wenn das wahr ist. Glaubst du von ganzem Herzen? Die Schwester sagt, ja, der Verfasser. Dann kannst du das haben, worum du gebeten hast. Nun, jedermann kann die Leute fragen, ob ich sie kenne. Hast du eine Gebetskarte, Dame? Du hast keine. Du benötigst keine. Hier ist ein Mann, der gerade hier hinten am Ende der Reihe sitzt, welcher mich anschaut. Er hat Probleme mit seinen Knien. Wenn er glauben wird, dass Gott seine Knie heilen wird, kann er haben, worum er betet. Glaubst du es? In Ordnung. Dein Knieleiden ist vorbei, mein Herr. Hast du eine Gebetskarte? Du hast keine Gebetskarte, du brauchst keine. Nun Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Eine Dame sitzt hier, welche ein Frauenleiden hat. Glaubst du? Ja, die Dame. Oh mei, sie verpasst es. Sie hat eine rote Jacke. Ihr Name ist Frau Daly. Glaube von ganzem Herzen, der Herr Jesus Christus macht dich gesund, Frau Daly. Fragt, ob ich die Dame kenne. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Der himmlische Vater weiß das. Ihr sagt, warum hast du dann ihren Namen genannt? Gut, Jesus sagte, dein Name ist Simon. Du bist der Sohn von Jonas. Stimmt das? Nun ist das nicht er, derselbe gestern, heute und für immer. Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr das, dass die Wahrheit ist? Nun, was hat Jesus gesagt? Dieses wird geschehen. Und erinnert euch, das war das letzte Zeichen, welches der erwählten Gemeinde gegeben wurde, so wie Abraham und seinen Leuten, bevor der verheißene Sohn erschien. Ist das wahr? Gott hatte Abraham während seiner ganzen Zeit Zeichen gegeben. So hat er es mit der Gemeinde getan. Aber als der Engel des Herrn herabkam und das tat, vernichtete er die ungläubigen Heiden und der erwartete Sohn, auf den man gewartet hatte, erschien, Isaak. Dieser Predigtdienst wird bald aufhören und der erwartete Sohn selbst wird erscheinen. Die Gemeinde ist von der Rechtfertigung durch die Lutheraner gekommen, Heiligung durch die Wesley-Anhänger, in die Taufe mit dem Heiligen Geist durch die Pfingstler und jetzt geht es hinauf zu dem Hauptstein-Predigtdienst. die ganze Zeit typisierend in das Vollkommene. Der negative Schatten wird positiv. Dann wird Jesus eines Tages kommen, um seine Gemeinde zu holen. Diejenigen, welche glauben. Trenne dich selbst vom Unglauben. Glaube heute Abend. Wollt ihr das tun? Die Versammlung sagt Amen. Lass diejenigen, die Gebetskarten haben, jetzt beginnend. Ich glaube, ich habe gestern Abend bis Nummer 25 gebetet. Stimmt das? Ich denke, das war es. Nummer 1 bis 25. Jetzt 26, 27, 28, 30. Stellt euch da drüben auf mit den Gebetskarten 1. Stellt euch auf diese Seite auf. Wollt ihr es jetzt tun? Jetzt hatten wir die Unterscheidungslinie ohne Gebetskarten. Die Menschen hatten behauptet, dass ich das gelesen hätte oder was auf ihren Gebetskarten stand, dort waren. Diese Leute hatten gar keine Gebetskarten. Sie sind einfach nur Leute, die hier saßen. Und jetzt geht es weiter. Wie viele haben gesehen, wie das eine halbe Stunde lang geht oder mehr auf diese Weise seht und was für Dinge stattfanden? Aber ihr seht, wir müssen ein wenig Kraft behalten. Ich habe noch etwa 40 Versammlungen vor mir im ganzen Süden herum. Jetzt geht ihr herüber, ihr mit euren Gebetskarten, geht auf diese Seite. Alle mit den Gebetskarten mit dem Buchstaben A, kommt herüber auf diese Seite hier drüben. Gebetskarten A. Alle anderen jetzt, lasst uns für Gott singen, glaube nur. Wollt ihr das bitte tun? Alle von uns zusammen. Glaube, das ist alles. Glaube nur. Was? Glaube sein Wort. Glaube nur, alles ist möglich. Glaube nur. Glaube nur. Herr, Herr. Bruder Branham sagt das Folgende zu jemandem auf der Plattform, der Verfasser. Vielleicht, wenn ich gerade dort hinuntergehe, vielleicht wäre es dann besser, können wir dort hinuntergehen, um für die Kranken zu beten? Es sieht so aus, als ob es geht. Wie viele sind daran interessiert, dass diese Leute geheilt werden? Nun seht, Heilung ist Gottes Sache. Ist das wahr? Nun, wenn Jesus heute Abend hier stände mit diesem Anzug an, den er mir gegeben hat und er diesen Anzug tragen würde, er selbst, der, wenn ihr sagen würdet, Herr, wirst du mich heilen? Er würde antworten, ich habe es bereits getan. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen durch seine Striemen. Sind wir geheilt? Stimmt das? Seht, er hat es bereits getan. Es liegt in der Vergangenheit. Ihr sagt, Herr, errette mich. Er hat es bereits getan. Egal, wie sehr du weinst oder betest und auf die Bank schlägst, das würde dich nicht erretten. Bis dass du glaubst und es annimmst, dass er es für dich getan hat, stimmt das? Dieselbe Sache ist dieses. Ich heile keinen Menschen. Ich kann keine Menschen heilen. Aber was würde er tun, wenn er derselbe ist gestern, heute und für immer? Er würde einfach das tun, was er jetzt tat. Denn das, was er für diesen Tag verheißen hat. Wie viele wissen, dass es das ist, was er verheißen hat? Die Versammlung sagt Amen, der Verfasser. Er hat es verheißen. Ja, mein Herr, er hat es in der ganzen Schrift verheißen. Ihr alle könnt die Tonbänder nehmen, die sieben Gemeindezeitalter und diese Dinge. Und ihr seht diese Dinge durch die Schrift bewiesen, dass es richtig ist. Und jetzt zu euch, die ihr in dieser Gebetslinie steht, die ihr durch diese Linie der Unterscheidung hindurch kommt. Jesus sah eine Vision und er sagte, ich spüre, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Das ist Stärke. Ist das wahr? Bei Visionen seid ihr in einer anderen Welt. Er ist jetzt hier. Das ist er, den ihr berührt habt. Versteht ihr das? Nun, es zeigt einfach nur, dass er hier bei uns ist. Wie viele werden glauben, wenn wir einfach nur durch diese Linie gehen und ihr mich beten und euch die Hände auflegen lasst und ihr zurück an euren Platz geht? Glaubt ihr, dass wenn ich hier für euch bete und euch dann die Hände auflege, dass jeder einzelne von euch gesund wird? Glaubt ihr, dass das der Heilige Geist hier war? Er könnte gerade fortfahren, das zu tun. Wenn ihr die Linie ausfallen lassen wollt und einfach weitermachen wollt wie vorher, nun, wir können das tun. Was ist es? Der Heilige Geist ist hier. Versteht ihr? Es hängt nur von eurem Denken ab, ob es bewirken kann, dass ihr mehr Glauben habt. Aber viele Leute sind gelehrt worden, legt ihnen die Hände auf. Die Bibel sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Gut, das ist es, was er gerade jetzt tut. Er bestätigt sein Wort, sandte es euch, bestätigte es und es heilte sie. Die Heiden sagten, die Juden sagten, komm, lege deine Hände auf meine Tochter und sie wird leben. Der Römer sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur das Wort. Ah, das ist es, wozu ich euch bekommen möchte, daran zu glauben. Seht ihr, aber wenn ihr möchtet, dass für euch gebetet wird und dass euch die Hände aufgelegt werden, dann möchte ich jetzt, dass jeder Einzelne von euch sich mit mir im Gebet anschließt, während wir für die Menschen beten. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr Jesus, ich bete jetzt für diese Menschen. Sie sind sich bewusst, dass du hier stehst. Sie wissen, dass du inmitten der Menschen bist. Wenn diese Menschen heute Abend über diese Plattform gehen, mögen sie dann nicht einfach zu mir, deinem Knecht, kommen oder diesen anderen Dienern von dir, die hier sitzen. Mögen sie erkennen, dass sie zu dem Tempel des lebendigen Gottes kommen. Sie kommen aufgrund einer Verheißung, dass Gott gesagt hat, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund werden. Er hat das verheißen. Er verhieß, dass jedermann, der glauben würde, gerettet wird. Und jedermann, der glaubt, wird gerettet. Jedermann, der an Heilung glaubt, wird geheilt. Vater, hilf jetzt unserem Unglauben. Du hast dich selbst heute Abend hier schriftgemäß ausgewiesen, um uns zu zeigen, dass du hier bist. Lass es jetzt geschehen, dass jede Person, die über diese Plattform kommt oder in dieser Versammlung, möge hier nicht eine schwache Person in unserer Mitte bleiben, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Möge der große Heilige Geist unter sein Volk kommen und uns salben. Jeden einzelnen von uns, Herr, alle diese Prediger, alle diese Diener von dir, die hier zu Hunderten sitzen. Vater, ich bete, dass jedes unserer Gebete zu dir gehen wird, während wir in der Gegenwart deines Wesens sind. Mögen diese Menschen verstehen, während sie über diese Plattform gehen, dass heute Abend der Abend ihrer Heilung ist, wenn sie es glauben können. Jetzt möchte ich, dass jeder Einzelne im Gebet bleibt, während die Menschen hier vorbeikommen. Ich werde jedem Einzelnen Hände auflegen für ihre Heilung. Komm, Herr, ich bete für diesen, meinen Bruder. Im Namen von Jesus Christus, sei geheilt. Ich bete für diesen, meinen Bruder. Im Namen von Jesus Christus, sei geheilt. Ich bete für meine Schwester in dem Namen von Jesus Christus für ihre Heilung. Amen. Ich bete für meine Schwester im Namen von Jesus Christus für ihre Heilung. Ich bete für meine Schwester im Namen Jesus für ihre Heilung. Ich bete für meine Schwester im Namen Jesus für ihre Heilung. Ich bete für meinen Bruder im Namen von Jesus Christus für seine Heilung. Ich bete für meine Schwester im Namen von Jesus Christus für ihre Heilung. Ich bete für meinen Bruder im Namen Jesus für seine Heilung. Ich bete für meinen Bruder im Namen Jesus, dass du ihn heilen wirst. Ich lege die Hände auf unseren Bruder in dem Namen von Jesus Christus für seine Heilung. Ich lege die Hände auf diesen Bruder im Namen Jesus für seine Heilung. Mit meinen Händen auf diesen Bruder bitte ich um seine Heilung. Im Namen Jesus, während er jetzt hier in der göttlichen Gegenwart deiner Salbung ist. Heile diese meine Schwester, Vater. Ich bitte es im Namen von Jesus Christus. Die Schwester sagt, dank dir, Jesus, der Verfasser. Eine leere Stelle auf dem Tonband, der Verfasser. Namen Jesus Christus, lass ihn geheilt sein. Ebenso auf meinen Bruder hier, Vater, lege ich meine Hände. Im Namen Jesus, lass ihn geheilt sein. Vater Gott, in dem Namen von Jesus Christus lege ich meine Hände auf meine Schwester. Lass sie geheilt sein in dem Namen des Herrn Jesus. Unser Vater, ich lege meine Hände auf diesen Bruder und bitte für seine Heilung im Namen Jesus. Amen. In dem Namen von Jesus Christus lege ich meine Hände auf meinen Bruder und bitte um seine Heilung zur Ehre Gottes. Amen. Unser himmlischer Vater, ich lege meine Hände auf meinen Bruder und ich bitte um seine Heilung. Verbinde mein Gebet, Herr, mit seinem Gebet und dem Gebet der Gemeinde, welche du heute Abend versammelt hast. Meine Hände auf ihm, meinen Glauben an den Sohn Gottes ausweisend, bitte ich um seine Heilung. Amen. Jetzt haben wir einige Fälle in Rollstühlen hier, um dafür zu beten. Eine leere Stelle auf dem Tonband, der Verfasser. Jesus sagte einmal, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ich habe einfach das getan, was Gott geboten hat. Jetzt lasst uns zusammen beten, jeder Einzelne. Während ihr eure Gedanken auf Gott lenkt, betet weiter. Denkt daran, glaubt jetzt, glaubt mit uns, jeder Einzelne von euch hier, der krank ist und vielleicht hattet ihr keine Gebetskarte. Nun, wir werden wieder Gebetskarten austeilen, morgen Abend um 6.30 Uhr oder 7 Uhr etwa in der Richtung. 6.30 Uhr oder 7 Uhr, sodass wir morgen Abend wieder eine Gebetslinie haben werden. Es tut mir leid, dass ich euch heute Abend ein bisschen lange aufgehalten habe wegen der Gebetslinie. Möge Gott euch segnen. Jetzt lasst uns wiederum unsere Häupter beugen. Während wir beten, Vater, vergeben wir jedermann seine Sünde gegen uns. Wenn da irgendetwas in uns gefunden wird, das dir nicht ähnlich ist, vergib uns, Herr, denn es wurde uns gesagt, dass wir geschriebene Briefe Gottes sein sollen, gelesen von allen Menschen. So wie wir deinen Geboten gehorcht haben, haben wir deine Gegenwart, sich selbst mit uns identifizieren, gesehen. Menschen sind auf diese Plattform gekommen und haben ihren Glauben bezeugt. Wir haben ihnen die Hände aufgelegt, Vater. Nicht nur einfach einer von uns, sondern alle von uns zusammen im Gebet haben wir ihnen die Hände aufgelegt, in dem Glauben, dass du ihre Leiber heilen wirst. Du hast gesagt, als du hier auf der Erde warst, wenn ihr den Vater irgendetwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Jesus, der Sohn Gottes, das war deine Verheißung, Herr. Und derjenige, welcher die Verheißung machte, hat sich heute Abend selbst hier identifiziert, um seine Verheißung zu erfüllen. So sind deine Gebote, die Hände auf die Kranken zu legen, ausgeführt worden. Lass es geschehen, es steht geschrieben, lass es auch geschehen. Lass die Kraft von Jesus Christus heute Abend durchbrechen und jede Person hier drinnen von jedem Unglauben trennen und lass die Gegenwart von Jesus Christus, das Wort, welches die Gedanken unserer Herzen kennt, lass es die Vorherrschaft in jedem Herzen heute Abend übernehmen. Und wir tadeln Satan und alle seine Kräfte der Finsternis, alle seine Kräfte des Unglaubens. Der Geist Gottes hat ein Panier gegen dich erhoben, Satan. Du bist ein besiegtes Wesen. Jesus Christus besiegte dich auf Golgatha. Er auferstand am dritten Tag, triumphierte über den Tod, die Hölle und das Grab. Er fuhr auf in die Höhe und gab den Menschen Gaben. Er ist heute Abend in der Person hier. Er sagte, eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch bis zum Ende der Welt. Wir sehen hier heute Abend seine Gegenwart, sein Wort erfüllend. Durch Glauben glauben wir, dass jede kranke Person hier drin geheilt wird, zur Ehre Gottes, in dem Namen von Jesus Christus. Und das Volk sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen, der Verfasser. Gott segne euch, zurück zu dem Bruder.